NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Offenbar Erfolg im Übernahmepoker von Kaisers Tengelmann. Wir berichten gleich aktuell. Der Landtag in Düsseldorf untersucht die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht. Heute war Bundesinnenminister de Maizière geladen. Außerdem der Papst nimmt an den Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläum teil. Und tausende Menschen in Italien sind nach dem Erdbeben weiterhin obdachlos. Die wochenlange Hängepartie für die Mitarbeiter der Lebensmittelkette Kaisers Tengelmann scheint zu Ende zu sein. Der Letzte, der eine Einigung mit Edeka bisher im Wege stand, hat seinen Widerstand wohl aufgegeben. Jetzt kann auch der Rewe-Konzern mit der gefundenen Lösung offenbar leben. Rewe hatte nämlich gegen eine Ministererlaubnis geklagt, die es Edeka erlaubt hätte, Kaisers Tengelmann zu übernehmen, obwohl das Kartellamt dagegen war. Was bisher von dem Deal bekannt ist, berichtet Jörg Marksteiner.
Manche Betriebsräte sind noch skeptisch. Wir waren schon zu oft euphorisch, sagten einige. Doch wenn es stimmt, was Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel heute angekündigt hat, dann dürfen sich die 15.000 Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann tatsächlich freuen. Nach zweijähriger Hängepartie bekämen sie nun eine siebenjährige Jobgarantie und ein garantiertes Tarifgehalt.
Das sind für Käuferinnen, Fleischer, Lagerarbeiter, Logistiker, Angestellte, die, glaube ich, deshalb jetzt ein gutes Weihnachtsfest feiern können im Dezember, weil sie sich nicht Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen müssen.
Die Einigung der Supermarktchefs sieht vor, dass Rewe seine Klage gegen die Fusion von Edeka und Tengelmann bis zum 11. November zurückzieht. Die Ministererlaubnis könnte damit in Kraft treten. Als Gegenleistung fürs Einlenken soll Rewe eine Entschädigung bekommen, vermutlich in Form einiger Filialen. Diese Details sollen bis zum Wochenende geklärt werden.
Die finanziellen Grundlagen dafür werden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer gelegt, sodass das bis zum Freitag auch noch abgeschlossen werden kann. Mir gegenüber fiel eben der Begriff technischer Prozess. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch irgendeinen Stolperstein für den Vollzug der Schlichtungsvereinbarung geben kann.
Die Mitarbeiter wissen nun, sie behalten erst einmal ihre Arbeitsplätze. Doch welche der 400 Kaisers Tengelmann Supermärkte künftig auf Rewe Rot umlackiert werden und welche auf Edeka Gelb, das wissen sie noch nicht. Gerüchte, wonach die Mehrheit der 130 Berliner Läden an Rewe gehen soll und die knapp 200 Filialen in Bayern an Edeka, wollte Gabriel heute nicht kommentieren.
Über die konkreten Inhalte des Interessenausgleichs ist Stillschweigen verabredet worden.
Klar ist aber, beide Unternehmen müssen eine siebenjährige Jobgarantie geben, Betriebsräte erhalten, Tarifverträge einhalten und dürfen die Märkte in dieser Zeit auch nicht weiterverkaufen. Ziel erreicht, findet deshalb auch Verdi-Chef Frank Psirske.
Es ist in der Tat ein sehr guter Tag für 15.000 Beschäftigte bei Kaisers Tengelmann, die auf Jahre hinaus ihre Arbeitsplätze gesichert sehen können.
Kritiker der umstrittenen Sondererlaubnis für diese Fusion durch den Wirtschaftsminister hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass dafür aber möglicherweise Stellen bei anderen Händlern oder sogar bei anderen Läden des Edeka-Konzerns wegfallen könnten. Noch nicht bekannt ist außerdem, was aus den vielen alten, kleineren und oftmals auch verlustreichen Läden in Nordrhein-Westfalen wird. Ebenso aus der künftig, im Grunde überflüssigen Firmenzentrale in Mülheim an der Ruhr, den Fleischwerken und Logistiklagern.
Offenbar Einigung bei Kaisers Tengelmann. Die Kölner Silvesternacht, dieser Ausdruck steht mittlerweile für eines der schlimmsten Massenverbrechen, die es in der Bundesrepublik gegeben hat. Mehrere hundert Frauen zeigten in den Tagen danach bei der Polizei an, belästigt und schlimmer noch sogar vergewaltigt worden zu sein. Die Täter wurden als junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum beschrieben. Und für die Kölner Polizei war dieser Vorgang offenbar zunächst nicht so dramatisch. Eine Presseerklärung sprach von keinen besonderen Vorkommnissen nach der betreffenden Nacht. Das stellte sich natürlich sehr schnell als falsch heraus. Der Polizeipräsident musste seinen Hut nehmen. Und seitdem wird untersucht, was eigentlich genau passiert ist am Hauptbahnhof und auf der Domplatte. Das tut auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Landtag in Düsseldorf. Und der hatte heute Bundesinnenminister de Maizière vorgeladen. Stefan Lauscher in Düsseldorf. Warum gerade ihn, den Bundesinnenminister?
Weil der Dienstherr der Bundespolizei ist und darum ging es heute im Untersuchungsausschuss. Es war ein großes Thema, wie die Bundespolizei an diesem Silvesterabend in Köln aufgestellt war. 67 Bundespolizisten waren im Einsatz, mehr als in den Jahren zuvor an den Silvesterabenden, aber eben auch weniger, als der zuständige Einsatzleiter beantragt hatte. Auch das technische Equipment, also da reden wir über Videokameras, da reden wir über Flutlichtmasten, um die Szenerie auf dem Bahnhofsvorplatz auszuleuchten, stand stand wohl nicht so wie gewünscht zur Verfügung, weil es woanders gebraucht wurde. Also wenn man Strich drunter macht, die neue Erkenntnis heute, die Bundespolizei war in dem gleichen Dilemma wie die Kölner Polizei auch. Sie hatte einfach zu wenig Einsatzkräfte, um dem Mob in der Silvesternacht Einhalt gebieten zu können. Der Präsident der Bundespolizei, auch der hat heute ausgesagt im Untersuchungsausschuss, hat das so formuliert, wir mussten teilweise sogar die Opfer stehen lassen, weil wir uns vorrangig darum kümmern mussten, weitere Straftaten zu verhindern.
Sie haben es schon gesagt, da geht es ja auch um die Zuständigkeit der Landespolizei. Gerade in diesem Bereich Domhauptbahnhof ist unter Umständen gar nicht so einfach abzugrenzen. Wie ist der Messier aufgetreten? Hat er unter Umständen sozusagen die Schuld dann auf die andere Seite geschoben?
Ja, wie ist er aufgetreten? Wie wir ihn sonst auch kennen. Im Vokabular schon sehr klar und auch betroffen. Die Vorgänge in der Silvesternacht haben uns alle erschüttert, hat er gesagt. Mich persönlich und unser ganzes Land oder auch die Taten seien abscheulich, nicht hinnehmbar. Und trotzdem klingt es bei ihm ja immer so ein bisschen vielleicht zu geschäftsmäßig, zu glatt. Da kommt dann eben doch der Politprofi durch, der ganz genau weiß, worum es geht, dass da jetzt bitte nichts Negatives an der Bundespolizei hängen bleibt. Also sein Interesse ist völlig klar. Da sollen die in Nordrhein-Westfalen mal aufklären, was sie wollen. Wir, also die Bundespolizei, haben damit nichts zu tun.
Stichwort Nordrhein-Westfalen. Inwieweit trägt denn die Landesregierung nun Verantwortung für diese Zustände in der Nacht?
Also die sexuellen Übergriffe waren nicht vorhersehbar. Sie waren ein jedenfalls für Europa neues Phänomen. Das haben auch de Maizière, das haben auch die anderen Zeugen aus der Bundespolizei heute so bestätigt. Also da war nichts Geplantes, nichts Organisiertes. Da ist das meiste wirklich spontan entstanden im Alkoholrausch von völlig enthemmten Tätern. Natürlich auch dadurch begünstigt, dass zu wenig Polizeikräfte da waren. Gleichwohl trägt die Landesregierung natürlich Verantwortung, nämlich dafür, dass die Polizei in dieser Silvesternacht eigentlich auf ganzer Linie versagt hat. Sie hätte Verstärkung anfordern können und müssen. Das ist nicht geschehen. Die Kommunikation hat nicht geklappt. Die Leitstelle wusste nicht, was vor Ort los ist. Und auch die wenigen Polizisten, die da waren, die meisten jedenfalls, haben die Frauen häufig, zu häufig stehen lassen, die sich hilfesuchend an sie gewandt haben, haben das nicht richtig ernst genommen. Die wurden abgewimmelt oder nach Hause geschickt mit Bemerkungen sinngemäß. Nun reg dich mal nicht so auf, Mädchen, das wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Das geht natürlich gar nicht.
Bundesinnenminister de Maizière vor dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtages zu den Vorkommnissen in der Silvesternacht in Köln. Informationen von Stefan Lauscher, live aus Düsseldorf. Heute ist ja Reformationstag und da erinnern die evangelischen Christen an den Kirchenreformer Martin Luther, der vor 499 Jahren mit seinen Thesen gegen die römisch-katholische Kirche aufbegehrt hat. Das heißt, es beginnen jetzt 12 Monate bis zum 500. Reformationsjubiläum nächstes Jahr, eben am 31. Oktober. Heute ging es also los mit einem Festakt am Gendarmenmarkt in Berlin.
Ein feste Burg ist unser Gott. Mit diesem vielleicht bekanntesten Lied von Martin Luther eröffnete die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, heute offiziell das Festjahr zum 500. Jubiläum der Reformation. Margot Kessmann, die evangelische Botschafterin des Luther-Jubiläums.
Jeder Mensch ist würdig und recht vor Gott. Aus dieser Erkenntnis schöpfte der Reformator Martin Luther die Kraft, die Welt und die Kirche seiner Zeit zu verändern.
Nicht um den Blick zurück auf 500 Jahre Geschichte ging es im Gottesdienst, auch wenn Martin Luther natürlich oft erwähnt wurde. Aber die evangelische Kirche will mit Luther nach vorne blicken. Für den Ratsvorsitzenden der EKD, den bayerischen Bischof Heinrich Bedford Strom, bedeutet das, zwischen evangelischen und katholischen Christen steht auch am Reformationstag nicht das Trennende im Vordergrund, sondern der Wunsch nach mehr Gemeinschaft.
Es ist ein wichtiges Signal, dass Papst Franziskus heute im schwedischen Lund mit dem Präsidenten und dem Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes in einem gemeinsamen Gottesdienst die Gaben der Reformation würdigt. Und wir winken heute sozusagen in großer Freude zu unseren Geschwistern nach Lund hinüber.
Spontaner Applaus im Gottesdienst zeigt, das ist den Protestanten wichtig. Bedford Strom zeichnete im Gottesdienst den ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, mit der Martin-Luther-Medaille aus. Diese Auszeichnung für herausragendes Engagement für den Protestantismus ging damit zum ersten Mal an einen ranghohen Katholiken. Die Bilanz von Kardinal Karl Lehmann:
Es gab wahre Fortschritte, manchmal auch Rückschläge. Auch heute darf ich sagen, es hat sich gelohnt. Wir sind es unserer Zeit auch schon seit langem schuldig.
Ein feste Burg ist unser Gott. Dieses Lutherlied stand einmal für Auftrumpfen und eine große, manchmal zu große Nähe von evangelischer Kirche und Staat. Heute möchte die evangelische Kirche das Lied als Ermutigung zur Zuversicht verstehen, gerade in Zeiten der Veränderung.
Zuversicht, liebe Gemeinde, ist ein Vorausvertrauen. Ich kann hier und jetzt auf etwas in meinem Leben setzen, was so noch gar nicht da ist.
Markus Dröge, der Landesbischof von Berlin und Brandenburg, wandte sich in seiner Predigt ausdrücklich gegen populistische Angstmacherei.
Aber ich bin sicher, der Herzschlag der Zuversicht ist stärker. Wir können die Herausforderungen, die es ja unbestreitbar gibt, mutig anpacken.
Am Gottesdienst nahmen Vertreter von Politik, Gesellschaft und Kirchen teil, unter ihnen der Bundespräsident sowie der derzeitige Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.
Beginn der Reformationsfeiern in Deutschland aus Berlin, Kirsten Dietrich. 500 Jahre Reformation, also dazu der Kommentar von Christina Maria Purkert.
Heute hat es vermutlich jeder mitbekommen. Der 31. Oktober ist Reformationstag. Vor der großflächigen Verbreitung von Halloween-Partys in Deutschland war das mal ein allseits bekannter Feiertag. Und wenn es nach der evangelischen Kirche geht, soll er das auch wieder werden. Wegen der Bedeutung der Reformation, an die er erinnert. Deren legendärer Auftakt, der Anschlag der 95 Thesen Martin Luthers in Wittenberg, jährt sich nämlich im nächsten Jahr zum 500. Mal. Deshalb wird dann der Reformationstag einmalig auch ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag sein. Doch schon ab heute wird das Reformationsgedenken gefeiert. In Berlin mit dem Bundespräsidenten, im schwedischen Lund sogar mit dem Papst. Ein großer Auftakt, dem ein umfangreiches Programm folgen wird. Fast 10 Jahre Vorbereitung gingen voran. Seit 2007 läuft nämlich der Reformprozess Kirche im Aufbruch. Angestoßen von dem damaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, Wolfgang Huber. Über lauter aktuellen, durchaus auch kritischen Lutherbiografien, der Jubiläumsausgabe der Lutherbibel, unzähligen Luther-Kulturevents und Versöhnungsgottesdiensten mit der katholischen Kirche gerät der eigentliche Reformprozess aber fast in Vergessenheit. Doch nur wenn die evangelische Kirche im Reformationsjahr zeigen kann, wie sie sich für das 21. Jahrhundert reformiert, wird der ganze Aufwand lohnen. Sie muss die heute beschworene Formel der versöhnten Verschiedenheit mit den Katholiken mit Leben füllen. Das heißt, klar machen, was evangelisch sein bedeutet und warum man trotz der Unterschiede in Theologie und Glaubenskultur gemeinsam für christliche Grundanliegen stehen kann. Sie muss diesen Spagat zwischen klarer eigener Profilierung und Dialog verstärkt ausdehnen auf andere christliche Kirchen und andere Religionen. Vielleicht hat die evangelische Kirche da ja mit Luthers Idee von der Freiheit eines Christenmenschen, der starren Lehren widersprechen soll, einen besonders tauglichen Ansatz für einen interreligiösen Dialog, der in eine säkulare und offene Gesellschaft passt. Auch und gerade für den Dialog mit Muslimen. Sie muss auch klar machen, wie sie heute reformatorische Grundanliegen wie Bildung für alle, Gleichberechtigung oder Verantwortung im Alltag und Beruf für Christen in unsere Gesellschaft einbringt. Und vermutlich muss die evangelische Kirche auch zeigen, dass sie begriffen hat, dass sie in Zukunft weniger eine große staatstragende Institution als eine Gemeinschaft von Menschen mit gleicher, starker Inspiration aus geteiltem Glauben sein wird.
Der Kommentar von Christina Maria Purker, dem Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info um 18 Uhr und gleich 44 Minuten. Mütterrente, Flexirente, Lebensleistungsrente, Rentenniveau, Haltelinie. Vermutlich ließe dich die Reihe noch fortsetzen. Die Möglichkeiten, in der Rentenpolitik Akzente zu setzen, sind vielfältig. Die Große Koalition hat sich vorgenommen, vor der kommenden Bundestagswahl noch einen rentenpolitischen Abdruck zu hinterlassen. Die Bundesregierung will verhindern, dass die Renten weiter sinken im Vergleich zum Durchschnittslohn. Die künftige Rente in der politischen Reparaturwerkstatt, die Servicemeisterin Andrea Nahles.
Ja, da gucken jetzt alle gespannt auf das Gesamtkonzept, was ich jetzt Mitte November vorlege. Ich auch. Ich bin gerade dabei, es zu finalisieren.
Dennoch, betonte sie lächelnd auf dem IG Metall-Kongress in der vergangenen Woche, sei das Konzept nicht fertig. Einfließen sollen natürlich noch die Ergebnisse aus dem dritten und letzten Rentendialog, den Nahles heute mit etwas Neuem, nämlich positiven Nachrichten in Sachen Rente, abschloss. Die Finanzlage der Rentenkasse, betonte sie, sei derzeit gut.
Tatsächlich haben wir momentan kein akutes Problem mit den Beiträgen. Die Lage ist sehr stabil, die Entwicklung positiver als angenommen.
Positiv, weil produktiv auch das Gespräch mit Vertretern von Arbeitgebern, Verbänden und Gewerkschaften. Es gäbe einige gemeinsame Linien, zum Beispiel eine große Übereinstimmung, künftig auch Selbstständige in die gesetzliche Rente mit einzubeziehen. Ein erster Schritt hin zu einer erwerbstätigen Versicherung.
Das ist eine Schutzlücke auch für 3 Millionen Selbstständige in Deutschland. Und es geht jetzt um die Frage, wie wir das machen. Darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Aber dass wir es machen müssen, diesen ersten Schritt, das ist, glaube ich, unstrittig hier gewesen.
Ebenfalls unstrittig, zumindest in der Großen Koalition, ist der Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge. So sollen Betriebsrenten vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen attraktiver werden, indem sich Haftungsregeln ändern. Bislang scheuen viele Arbeitgeber das Risiko, Betriebsrenten einzuführen, weil sie für die Auszahlung in einer bestimmten Höhe haften müssen. Künftig, so hieß es heute aus Regierungskreisen, soll es die Möglichkeit geben, im Tarifvertrag festzuhalten, dass nur die Beiträge zugesagt werden. Zudem sollen Betriebsrenten künftig nicht mehr auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Es werde, so Nahles, ein Freibetrag eingeführt.
Das wird gerade eine gute Nachricht sein für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, ob zu Beginn ihrer Erwerbsbiografie sie am Ende des Erwerbslebens über Grundsicherung landen. Trotzdem lohnt es sich für diese Menschen in Zukunft, eine Betriebsrente abzuschließen. Im Übrigen auch eine Riester-Rente, weil wir einen Freibetrag nicht nur für die betriebliche, sondern auch für die private Vorsorge im Rahmen von Riester öffnen wollen.
Sowohl für die Riester als auch für die Betriebsrente soll es zudem mehr staatliche Förderung geben. Einig scheint sich die Große Koalition auch zu sein, dass es eine doppelte Haltelinie geben muss, dass also das Rentenniveau nicht ins Bodenlose abrutschen darf, gleichzeitig die Beiträge aber nicht explodieren dürfen. Dafür jedenfalls plädierte heute nicht nur Arbeitsministerin Nahles, sondern auch CSU-Chef Horst Seehofer.
Und um diese Grundeinigung gruppieren sich viele andere Fragen. Erwerbsunfähigkeitsrente, Lebensleistungsrente, Mütterrente, Ost-West-Angleichung.
Und da gibt es noch mit Blick auf konkrete Zahlen und Details viele offene Fragen. Die Rentendebatte, sie wird also weitergehen und vermutlich auch nicht Mitte November enden, wenn Andrea Nahles ihr Gesamtkonzept endlich vorstellt.
Christina Nagel über die Rentenpläne der Bundesregierung. In Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, aber nicht nur da, auch in den Nachbarländern nehmen die Einbruchszahlen zu. Die Aufklärung kommt nicht hinterher. Die Polizei hat gegen die gut organisierten Banden fast keine Chance, so scheint es. Und deshalb will die Politik nun handeln. Mit einer besseren Zusammenarbeit der deutschen Landespolizeien mit ihren niederländischen und belgischen Kollegen soll den Langfinger an das Handwerk, wenn nicht gelegt, so doch erschwert werden. Bettina Altenkamp berichtet.
International agierende Einbrecherbanden. Für rund die Hälfte aller Einbrüche sollen sie verantwortlich sein. Anders als für Strafverfolgungsbehörden gelten für die Täter weder Zuständigkeiten noch Grenzen. Deswegen soll die Zusammenarbeit auch mit Belgien und den Niederlanden ausgebaut werden. Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière sind die zentralen Punkte dabei:
Informationsaustausch, gemeinsame Ermittlungen, gemeinsame Fahndungstage und ein gemeinsamer Austausch von dem, wo wir von anderen etwas lernen können.
Etwa, dass den Tätern das Vermögen, also im Klartext die Beute, weggenommen werden kann, wie es etwa in den Niederlanden bereits möglich ist. Auch Kennzeichen-Lesegeräte, mit denen etwa verfolgt werden kann, welche Fahrzeuge wann, vielleicht ja verdächtig oft, über die Grenzen fahren, sollen geprüft werden. Denn immerhin weiß man, welche Fahrzeugtypen die Einbrecherbanden bevorzugt fahren, so Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger.
Es sind die klassischen kleinen Transporter, mit denen die Beute hin und her gefahren wird. Mehrsitzer, wo dann die Täter mit 4 oder 5 drin sitzen. Das ist sozusagen das klassische Fahrzeug, das jetzt noch mehr im Blick genommen wird.
Wichtig ist, dass die Strafverfolgungsbehörden genauso flexibel reagieren und agieren können wie die Täter und eben nicht, wie es so schön heißt, am Schlagbaum irgendwann Schluss ist. Für Roger Lewenz, den Innenminister von Rheinland-Pfalz, gilt:
Dieser Kontrolldruck, der ist auch, glaube ich, sehr hilfreich, weil sonst ist bei diesen international agierenden Banden das Gefühl da, man kann Ausweichrouten finden, man kann immer wieder diese Schlupflöcher finden.
Genau die sollen unter anderem mit der Aachener Erklärung immer weiter geschlossen werden. Im Gespräch ist beispielsweise, die Strafen für bandenmäßig organisierte Einbruchskriminalität auf mindestens 1 Jahr zu erhöhen. Dann wäre es rechtlich möglich, auch hier die Vorratsdatenspeicherung anzuwenden, also auf Telefon- und Verbindungsdaten Verdächtiger zuzugreifen. Obwohl sich alle Minister einig waren, ein Allheilmittel ist das auch nicht.
Nein, mit der Einschränkung der Pressefreiheit habe das alles nichts zu tun. So kommentierte ein türkisches Regierungsmitglied die Verhaftungs- und Schließungswelle im Land. Und erneut gingen die Behörden gegen Medien vor. 15, meist kurdische Medien, wurden geschlossen. Heute wurde die liberale Tageszeitung Cumhuriyet von der Polizei durchsucht. Chefredakteur und ein Dutzend andere Journalisten wurden festgenommen.
Schulter an Schulter gegen Faschismus. Diebe, Mörder, AKP. Demonstranten vor dem Gebäude der Tageszeitung Cumhuriyet. Sie machen von ihrem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch. Wer schweigt, kommt selber an die Reihe, skandieren sie. Wer nicht schweigt, komme auch an die Reihe, sagt eine 59-jährige Frau. Es war zu erwarten. Wir wussten nur nicht genau wann. Es ist eine böse Überraschung nach dem Republiksfeiertag. Polizisten sind am Morgen in die traditionsreiche Zeitung Cumhuriyet eingedrungen. Sie haben das Gebäude durchsucht, Chefredakteur Murat Sabuncu sowie 10 andere Redakteure, Autoren, Kolumnisten und sogar den Buchhalter festgenommen.
Als Hitler 1933 an die Macht kam, wurden zuerst Kommunisten und Sozialdemokraten und dann Demokraten und Intellektuelle festgenommen. Dasselbe erleben wir jetzt auch,
empört sich dieser Demonstrant. 160 Zeitungen, Magazine, Fernsehkanäle, Radiosender und Verlage sind seit dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli geschlossen oder verboten worden. In Silivri und anderen Haftanstalten sitzen gegenwärtig 121 Journalisten, stellt der CHP-Abgeordnete Mahmut Tanal fest.
Die nehmen den Putschversuch zum Vorwand, um Journalisten festzunehmen und Druck auf die Medien auszuüben. Wenn man wissen möchte, mit welchem Regime ein Land regiert wird, dann schaue man nach, ob und wie viele Journalisten dort in Haft sitzen.
Unterstützung terroristischer Organisationen wird der Zeitung vorgeworfen, die noch aus den Tagen von Republiksgründer Mustafa Kemal Atatürk stammt und der Republikanischen Volkspartei CHP nahesteht.
Die türkische Regierung geht weiter gegen Medien vor, der Bericht von Reinhard Baumgarten. Im Rennen um das Weiße Haus in Washington, da wird mehr über Sex and Crime diskutiert als über politische Problemlösungen, hat sich den Anschein. Was sich allerdings auf dem Schlussspurt des US-Wahlkampfes abspielt, da könnten sich selbst erfindungsreiche Drehbuchautoren kaum dramatischer ausdrücken. FBI-Direktor Comey schrieb einen Brief an Abgeordnete, in dem er ankündigte, weitere E-Mails der Präsidentschaftskandidatin Clinton zu überprüfen. Das schlug ein, wie Sabrina Fritz berichtet.
Schon der Begriff ist schwierig. Sind es jetzt Clinton-E-Mails oder nur E-Mails, die von ihrem Server verschickt wurden oder E-Mails, die von ihrer engsten Mitarbeiterin Huma Abedin geschrieben wurden? Die Antwort ist, nichts Genaues weiß man. Das Einzige, was feststeht, die E-Mails, die den Verdacht des FBI erregt haben, stammen vom Laptop des Ex-Politikers Anthony Weiner und er ist der Ex-Mann der Clinton-Vertrauten Huma Abedin. Angesichts dieser unklaren Faktenlage sind vor allem viele Demokraten entsetzt, dass der FBI-Direktor damit an die Öffentlichkeit ging. Hillary Clinton sagte bei einer Wahlveranstaltung, es ist wirklich merkwürdig, etwas mit so wenig Informationen kurz vor einer Wahl zu veröffentlichen. Und der demokratische Abgeordnete Jerry Nadler wirft dem FBI-Chef vor, gegen die Regeln verstoßen zu haben, dass Regierungsangestellte keine Wahl beeinflussen dürfen.
To announce in the middle of an election campaign that they're looking at this is a gross violation.
Die Ankündigung in der Mitte einer Wahl, dass vielleicht etwas, was mit Clinton zu tun haben könnte, ist eine grobe Verletzung der Regeln, so Nadler. Es gibt aber auch eine Erklärung dafür, warum der FBI-Chef so entschieden hat. Comey wurde von den Republikanern unter Druck gesetzt. Im Sommer hatte das FBI die Akte Clinton geschlossen. Das FBI hatte zehntausende E-Mails geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass keine vertraulichen Informationen verschickt wurden und kein Grund zur Anklage besteht. Als er diese Entscheidung im Sommer getroffen hat, Frau Clinton nicht anzuklagen, sind die Republikaner auf ihn losgegangen, so der Abgeordnete der Demokraten.
And when he came out with the decision in July, not to recommend prosecution of Ms. Clinton, they suddenly turned against him.
FBI-Chef Comey ist Republikaner, wurde aber von Präsident Obama ernannt. Seit Wochen beschimpft ihn Donald Trump in der Öffentlichkeit, er sei korrupt, die Wahl sei manipuliert und Clinton gehöre hinter Gitter. Comey selbst hat bislang nur in einem Brief an seine Mitarbeiter reagiert. Darin begründete er seine Entscheidung wie folgt.
Natürlich erzählen wir dem Kongress normalerweise nicht von laufenden Ermittlungen, aber in diesem Fall fühlte ich mich verpflichtet, weil ich wiederholt gesagt habe, dass die Untersuchung abgeschlossen ist.
Wenn nun nach der Wahl herausgekommen wäre, dass das FBI doch wieder Clinton-E-Mails unter die Lupe nimmt, hätten die Republikaner den FBI-Chef gefürteilt. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht mal klar, ob es überhaupt Clinton-E-Mails sind. In einem sind sich die politischen Kommentatoren einig, es ist ein großes Geschenk an Donald Trump und er gibt sich nicht mal Mühe, seine Freude darüber zu verbergen.
Im August, da hatten die Einwohner des italienischen Städtchens Norcia noch Glück gehabt. Das schwere Beben, das damals in Mittelitalien beinahe 300 Menschen das Leben kostete, das richtete in Norcia kaum Schäden an. Gestern aber hat das Glück die Bewohner verlassen. Ein Nachbeben, der starke 6,5, zerstörte den malerischen Ort in Umbrien fast völlig. Die Basilika von San Benedetto aus dem 13. Jahrhundert stürzte ein. Eine Reihe anderer Gebäude wurde ebenfalls zerstört und beschädigt. Vielen der knapp 5000 Einwohner blieb da keine andere Wahl, als ihren Heimatort zu verlassen. Wie es heute weitergeht, berichtet Nikolaus Nützel.
Alles werde wieder aufgebaut, Häuser, Kirchen und Geschäftsgebäude, so hat es Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi angekündigt. Angesichts der enormen Schäden, die drei Erdbeben Ende August, vergangenen Mittwoch und gestern in Mittelitalien angerichtet haben, wird es schwierig, diese Ankündigung umzusetzen. Mehr als 15.000 Menschen haben sich beim italienischen Zivilschutz gemeldet, weil sie kein Dach mehr über dem Kopf haben. Dazu kommen wahrscheinlich viele tausend weitere, die ebenfalls ihre Häuser und Wohnungen verloren haben, die sich bislang aber selbst behelfen, etwa indem sie im Auto übernachten. Viele Einwohner der betroffenen Orte stehen vor dem Nichts, wie etwa dieser Geschäftsmann aus Norcia. Ich habe eine Fleischerei und jetzt ist alles kaputt. Das Gebäude und was drinnen war, alles ist zerstört. Ich habe nichts mehr. Besonders große Probleme haben viele Bauern in der Region, denn ihr Vieh muss weiter versorgt werden, auch wenn die Wirtschaftsgebäude möglicherweise einsturzgefährdet sind. Das ist auch einer der Gründe, warum beispielsweise Paolo Masciotti, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Preci, sich gegen Empfehlungen des Zivilschutzes zur Wehr setzt, dass möglichst viele Bürger ihre Orte verlassen sollen und in Gemeinschaftsunterkünfte oder Hotels ziehen. Masciotti fordert etwas anderes. Für einige mag es in Ordnung sein, wegzugehen, aber hier gibt es so viele Menschen, die hier ihre Wurzeln haben, die Bauernhöfe haben oder andere Betriebe. Das können wir nicht alles umsiedeln. Deshalb schickt uns bitte so schnell wie möglich Zelte, Wohnwagen, Container, was auch immer. Aber helft uns so schnell wie möglich. Gleichzeitig wollen viele Anwohner den Schock so schnell wie möglich überwinden. Giovanni Cassoni vom Roten Kreuz in der besonders stark getroffenen Ortschaft Visso hat handfeste Vorschläge, was schnell wieder aufgebaut werden müsste. Die Wohnhäuser seien wichtig, sagt er. Es gehe aber auch um andere Gebäude. Das Restaurant, die Pizzeria, die Bar, das wäre sehr wichtig, denn diese Orte, wo man sich trifft, das sind unsere Symbole. Auch so etwas wäre bei den provisorischen Einrichtungen ganz grundlegend. Wie viel der Wiederaufbau kosten wird, lässt sich noch nicht absehen. Schon Ende vergangener Woche, also noch vor den Erdstößen vom Sonntag, hatte die italienische Regierung von Aufwendungen in Milliardenhöhe gesprochen. Und Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat erklärt, für sein Land sei es wichtiger, die Schäden zu beheben, die die neuen Erdbeben angerichtet haben, und dafür gegebenenfalls zusätzliche Schulden zu machen, als die Regeln des Euro-Stabilitätspakts einzuhalten.
Nikolaus Nützel über die Folgen des Erdbebens in Italien. Never change a winning team. Das gilt natürlich auch für Fußballtrainer, erst recht, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Wirklich keine Überraschung, dass Bundestrainer Joachim Löw beim Deutschen Fußballbund verlängert hat. Tom Brockmeier.
Es ist eine Formsache, die nicht überrascht. Allein der Zeitpunkt war so vielleicht nicht abzusehen.
Manche werden fragen, warum jetzt? Ich sage, warum nicht jetzt?
Auch wieder war Joachim Löw vom DFB geschätzt, in der Öffentlichkeit unumstritten, sportlich erfolgreich, aktuell in der WM-Qualifikation. Warum also nicht jetzt den Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängern?
Wenn Kopf und Herz gemeinsam Ja sagen, dann gibt es eigentlich nicht allzu viel zu überlegen.
Schöner kann man es kaum ausdrücken, erst recht nicht, wenn der eigene Chef, DFB-Präsident Reinhard Grindel, Ähnliches vorausschickt, wenngleich nicht ganz so poetisch.
Joachim Löw ist der beste Trainer, den wir uns im DFB-Präsidium für unsere Nationalmannschaft vorstellen können.
Also bleibt er der Bundesjogi bis zur EM in 4 Jahren. Die Verträge von Oliver Bierhoff und Co-Trainer Markus Sorg waren bereits zuvor verlängert worden. Die von Torwarttrainer Andi Köpke und Assistent Thomas Schneider sollen in Kürze folgen. Joachim Löw, so sein eigenes Ziel, wie auch das des DFB, soll die Nationalelf zur Titelverteidigung bei der WM 2018 in Russland führen und 2020 dann auch zur Krone bei der Europameisterschaft. Dafür war dann eben jetzt der beste Zeitpunkt. Zeitpunkt, den Vertrag zu verlängern. Warum eben auch nicht?
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend, sagt Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.